Ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Ausgabe der Expert Talks. Zunächst in eigener Sache, hat jetzt noch nichts mit diesem Vortrag zu tun. Wir machen ja den Expert Talk einmal im Monat. Wir haben glücklicherweise einen zweiten und am 20. möchte ich gerne die Ankündigung gleich machen. Der Oskar wird uns da Digital- und Analogtechnik in mechanischer Form vorführen. Ja. Mehr möchte ich jetzt noch nicht sagen. Wer es wirklich wissen will, schaut auf die Homepage. Ja. Nicht zu viel spoilern. Am 20. April, ja. Das Datum ist natürlich noch wichtig. So, und jetzt mit besonderer Freude einen Vortrag, den wir schon länger versuchen, auch hier in der Eisvogelgasse zu bekommen. Du hast ihn ja schon mal gehalten. Wir haben uns das erst einmal, glaube ich, vor über einem Jahr, am 1. Mai,
genau, bei der Fuchsjagd,
unterhalten. Ja. Der Gerhard beschäftigt sich mit dem unteren Ende des Spektrums und heute wird er den Vortrag hier halten. Er wird auch auf Internet dann für die, die es nicht geschafft haben, hierher zu sehen sein. Das ist natürlich euch nicht so schön und bequem wie hier, wenn man dich live hört. Meine Verwunderung gleich zu Beginn war, aha, so lange Wellen und so kleine Devices. Ja. Ja. Lieber Gerhard, kannst du uns ein bisschen was erzählen über die?
Gerne.
Also Low Bands.
Über das untere Ende des Spektrums. Ja, wunderschönen guten Abend. Freut mich, dass der Saal so gefüllt ist. Bin ganz erstaunt, dass so reges Interesse an diesem Band oder an diesem unteren Bandende herrscht. Es freut mich, dass ich Sie einladen darf, jetzt mit mir einen kleinen Ausflug zu machen und wir spazieren sozusagen durch das untere Spektrum. So. Erst einmal die große Frage, was gibt es dort zu entdecken? Ich habe vor circa 10 Jahren, wird es jetzt schon her sein, habe ich mich einmal über das Internet interessiert, was gibt es da so, bin da irgendwie über diverse Seiten gestolpert und habe dann gesehen, das ist ein ganz interessantes Thema, in das ich sozusagen gerne einsteigen möchte. Habe dann begonnen, mir gewisse Gerätschaften zu bauen und habe dann einfach einmal die Welt von dieser Seite her versucht zu untersuchen. Ich möchte heute vorstellen, was gibt es da überhaupt zu entdecken. Ich möchte vorstellen, welche Gerätschaften man dazu benötigt, damit man das überhaupt machen kann. Ist gar nicht so aufwendig. Wie gesagt, ist alles überschaubar. Braucht da keine riesigen Antennen. Es geht mit relativ wenig Aufwand, sogar da mal einzusteigen. Man braucht Software dazu, nicht unbedingt. Man kann natürlich normal hörend mit Empfänger die Signale empfangen und beurteilen. Ist auch schon ganz interessant, damit zu hören, was da eigentlich in der unteren Ecke sich alles so herumtummelt. Dann, wie gesagt, die Software, die braucht man dann dazu, wenn man diese Aufzeichnungen, die man vielleicht gemacht hat, dann auch irgendwie auswerten, visualisieren will oder vielleicht anderen Leuten zugänglich machen will. Ich möchte dann ein bisschen noch über meine Erfahrungen da berichten. Es gibt ja auch das 2200 Meter Amateurfunkband, da gab es schon einige Aktivitäten. Dann über den Spherix-Empfang oder diese Wetterstrahlung, wie man auch manchmal dazu sagt, kann ich ein bisschen was erzählen und auch vorzeigen, was da schon für Empfangsversuche gelungen sind. Und dann zum Schluss noch ein paar Internet-Links, wenn sich dann der eine oder andere vielleicht noch weiter vertiefen möchte, gibt es dann noch eine Liste von Links. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, bitte sofort gleich aufzeigen, vielleicht kann ich es gleich beantworten. So, was gibt es jetzt dort zu entdecken? Ich unterscheide das jetzt einmal in drei Frequenzbänder. Das wären zum einen ELF, das ist also sehr weit unten, Extreme Low Frequency. Da gibt es also Signale, die von der Natur herkommen. Hier steht schon die Schumann-Resonanzfrequenz. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Und mich hat es einfach einmal interessiert, ob man das quasi als Laie da einfach einmal nachweisen kann, ob das tatsächlich existiert. Der nächste Jump ist dann in etwas höheren Frequenzen, immer noch relativ niedrig für die normalerweise üblichen Frequenzbänder, die wir so verwenden. Das wäre dann im 300 Hertz bis 3000 Hertz. Hier spielt sich im Prinzip alles ab, was unter Spherix fällt. Das sind im Prinzip Erscheinungen oder Signale, die man, wenn man es jetzt einfach von der elektrischen Domäne in die akustische umwandelt, schon hören kann und staunen kann, was man da so alles hören kann. Dann geht es noch ein bisschen weiter rauf. Das ist dann der VLF- und LF-Bereich. Da gibt es einen ganzen Haufen Utility-Stationen, die also noch immer in Betrieb sind, seit ja, etlichen Jahren, seit 60 Jahren. Gibt es da schon diese Navigationssignale und so weiter. Es gibt die Zeitzeichensignale, ich glaube, das ist am bekanntesten noch. Da hat man seinen CF77, seine DCF77-Uhr und die synchronisiert sich auf diese Zeitzeichen. Es gibt auch Steuersignale, die über die Netzleitungen verbreitet werden. Kann man auch empfangen. Das sind ganz starke Sender, sogar im Umkreis von Österreich, die man sehr gut empfangen kann und auch sehr gut dazu verwenden kann, um seine Empfangsanlage zu überprüfen. Amateurfunkband, habe ich schon kurz erwähnt, gibt es ja die Zuteilung im 136 kHz Band. Da kann man dann mit super slow Morsecode kann man da sehr schöne Übertragungen auch machen. Und ja, zum Schluss noch zu erwähnen, es gibt natürlich auch noch das Rundfunkband, wird leider immer weniger. Die ganzen Langwellensendestationen, die Deutschland betrieben hat, sind mittlerweile alle abgeschaltet. Gibt also kein Signal mehr von dort, leider. War auch interessant, eben immer die Langwellenausbreitung zu beobachten. Aber es gibt noch immer eine Handvoll Sender, die noch nach wie vor zu empfangen sind. Jetzt komme ich gleich einmal zu dem Thema Schumann-Resonanzfrequenz. Das ist ein Phänomen, das von der Natur sozusagen getriggert wird. Der Physiker Wilfried Otto Schumann hat die theoretische Abhandlung oder die theoretische Geschichte dazu gemacht. Er hat das einmal berechnet, dass das eigentlich vorhanden sein müsste. Und er hat es dann auch tatsächlich auch dann nachgewiesen. Das war dann 1952, konnte dann das tatsächlich einmal nachweisen, dass diese Signal oder diese Oberwellen, die da auch noch von diesem Grundsignal existieren, dass die tatsächlich hier sind und ja, omnipräsent sind am ganzen Planeten. Die Anregung dieser Wellen geschieht durch Blitze. Es sind tagtäglich tausende Gewitter, Blitzeinschläge am ganzen Globus. Und das sorgt kontinuierlich dafür, dass die, diese Schwingung, die hier entsteht, aufrechterhalten wird. Die Schwingung oder die Frequenz bildet sich einfach durch den Hohlraumresonator aus, der entsteht durch die Oberfläche der Erde und der oberen Luftschichten. Und hier in diesem Hohlraum geht sich genau diese Sinuswelle aus, wo die Grundwelle zum Beispiel 7,8 Hertz circa ist. Das variiert gelegentlich. Es gibt verschiedene Einflüsse, warum das manchmal ein bisschen höher ist, manchmal ein bisschen niedriger ist. Und es gibt auch von der Intensität her auch Einflüsse, die auch von der Sonne her teilweise kommen. Die relativ leicht zu erfassenden Signale sind eben die Grundwelle, die 7,8 Hertz, die 14 Hertz und dann die 20 Hertz. Wenn es dann weiter hinauf geht, wird es halt immer schwieriger. Man nähert sich immer mehr dem Netzbrumm, dem 50 Hertz Signal an und man braucht dann schon sehr gute Filter, Notch-Filter, dass man das Notsignal vom Störsignal dann vernünftig trennen kann. Man darf sich das jetzt auch nicht vorstellen, dass eine Sinusschwingung, eine reine Sinusschwingung, sondern das ist im Prinzip ein verrauschtes Signal, wo also das Maximum der Amplitude eben bei diesen 7,8 Hertz zum Beispiel ist. Ich habe dann nachher noch ein paar Folien, wo man das dann sehr schön sehen kann und sich dann selbst dann ein Bild macht, wie sowas aussieht. Es gibt auch sehr viele Dinge rund um die Schumann-Resonanzfrequenzen. Das liegt also mit 7,8 Hertz sehr in der Nähe der Gehirnströme und es gibt ein paar Leute, die meinen, dass das alles sehr stark zusammenspielt und es auch möglich sein könnte, wenn also diese Frequenz sehr stark von der Sollfrequenz hier abweicht, dass die ganze Menschheit und alles Leben auf der Welt verrückt wird. Erste Anzeichen sieht man ja schon, wenn man dann nach Amerika schaut. Gut, es handelt sich hierbei auch wirklich um eine sehr, sehr kleine Signalamplitude. Das heißt, man muss, bitte?
Das sind Fake News.
Man muss sehr, sehr rauscharmes Messequipment oder Verstärker eben haben, sonst hat man da gar keine Chance, da etwas zu sehen. Die Größenordnung, die Schwankungen oder diese Signale sind gut bei einem Pico Ampere bzw. bei 0,3 Millivolt pro Meter. Wie gesagt, es sind stehende Wellen, die sich hier ausbilden. Wir haben es vorhin versucht, das downzuladen, aber ich glaube, es ist noch nicht ganz gelungen, dass man mal sieht, wie, da gibt es eine sehr schöne Animation. Doch, es hat funktioniert. Jetzt müssen wir mal schauen,
was ist. Schon in dem nächsten, unten hast du die Ordner. Ja. Gewährt einfach.
Doch, genau.
Und hat das PDF,
Trainer, ne? Dokumente, da war das in der Kurstechnik.
Ja, bist du sicher? Nein. Otthydro, was ist
das? Nein, haben wir es nicht unter Trainer.
Download hat das getan. Trainer-Download, würde ich sagen.
Trainer und Download.
Downloads.
Ja, ja, vielleicht funktioniert es. Schauen wir mal.
Ton-Lautsprecher einschalten.
Nein, das ist, glaube ich, kein Ton. Also, man sieht hier, das sind die Blitzentladungen, die im Prinzip diese Wellen anstoßen und die propagieren dann rund um den Globus und sind, wie gesagt, mit dementsprechenden Aufwand an Antennen und Verstärker-Equipment kann man die dann im Prinzip wunderschön nachweisen.
Was ist der Ring rundherum?
Der Ring ist sozusagen die atmosphärische Hülle, die Außenhülle, und hier werden dann die Wellen reflektiert. Das heißt, es ergibt sich genau durch diesen Abstand im Prinzip diese Frequenzen.
Dann, der
Abstand? Gute Frage.
Ist das die Ionosphäre?
Ja, genau. Also 50, 60 Kilometer in der Größenordnung wird das sein. Ja? Gut. Gut. Ja, wie weist man dann das Ganze nach? Ich habe, wie gesagt, da ein bisschen nachgelesen. Es gibt da schon viele Leute, die schon in diese Richtung Elektronik gebastelt haben, Verstärker gebastelt haben, geschaut haben, welche Operationsverstärker besonders rauscharm und gut für diese Anwendung geeignet ist. Habe auch mich informiert, welche Antennen man unbedingt benötigen würde. Habe da ein bisschen ein Problem, weil eine voll ausgewachsene Marconi-Antenne mit 40 Meter Spannweite ist sich in meinem Kleingarten-Refugium nicht ganz ausgegangen. Ich habe das Ganze dann im Prinzip verkleinert, habe hier eine Mini-Marconi-Antenne draus gemacht, die im Prinzip ja im herkömmlichen Sinne ja keine Antenne ist, sondern im Prinzip nur eine kapazitive Probe ist. Ich habe einen rauscharmen Vorverstärker dazu gebastelt, der hier in dieser Box drinnen ist mit einem Notchfilter. Ich kann das dann auch noch durchgeben, dass man sich das noch anschauen kann. Ist ein rauscharmer Vorverstärker, sehr hochohmig, 10 Megaohm Eingangswiderstand, sonst hat man gar keine Chance von dieser Antenne hier eine ausreichend hohe Spannung abzugreifen. Wie gesagt, ein Notchfilter ist drinnen, 50 Hertz ist natürlich überall vorhanden, sobald man irgendwo im städtischen Bereich ist, und mit dem muss man natürlich kämpfen. Da kommt sehr viel Störung herein. Es ist ja nicht nur 50 Hertz Grundwelle, wie wir wissen. Das 50 Hertz Netz ist ja nicht gerade ein reines sinusförmiges Netz. Und man hat also mit den ganzen Oberwellen hier auch noch zu kämpfen. Die Schumann-Frequenz ist weit drunter, aber wie gesagt, man muss halt aufpassen, dass man den hochempfindlichen Verstärker nicht übersteuert und dann irgendwelche Mischprodukte erzeugt, die man eigentlich gar nicht sehen will. Damit man das Ganze sichtbar machen kann, braucht man natürlich auch eine Soundkarte. Ich habe mir damals eine Soundkarte, eine externe, angeschafft, weil die meisten Soundkarten in Laptops nicht ganz so die besten sind. Mit dieser Behringer kann man schon mal ganz gute Erfolge erzielen. Ist in der Preisklasse so die 30, 40 Euro. Gibt da noch bessere mit höherer Auflösung, aber genügt durchaus eine Soundkarte mit 16-Bit Auflösung. Besser ist natürlich, wenn man irgendeine mit 24-Bit zum Beispiel hat. Da kann man noch bessere Ergebnisse erzielen. Ich muss auch immer aufpassen, dass die untere Grenzfrequenz nicht außerhalb liegt, sonst vernichtet man wieder in dem Eingangsfilter von der Karte, von der Soundkarte, das Signal, das man eigentlich gerne sehen möchte. Zum Auswerten braucht man natürlich dann eine Software, weil die 8 Hertz wird man so nicht hören. Deswegen gibt es von einem deutschen Funkamateur, der DL4YHF, hat eine wirklich tolle Software geschrieben, die schon seit Jahren in diesen Kreisen benötigt oder verwendet wird oder eben für diese Anwendung benötigt wird. Das Ding kann also sehr viele Sonderfunktionen. Prinzipiell ist es eine Software, mit der man Spektrogramme machen kann. Zusätzlich hat er Module eingebaut, die zum Beispiel das 50 Hertz Geräusch komplett wegfiltern. Wenn man es im städtischen Bereich versucht, hier auch noch mitzuhören, was man in dem Spherix-Bereich hören kann, ist das praktisch unmöglich. Es wird alles überdeckt von den 50 Hertz und Oberwellen. Und mit diesem Kammfilter, das er hier integriert hat, kann man da wirklich traumhafte Ergebnisse erzielen. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Hier nochmal zum Aufbau, wie ich das damals gemacht habe. Der Verstärker, diese Box hier, einfach auf einer Lochasterplatine aufgebaut, mit einer 9 Volt Batterie versorgt, damit man nicht noch zusätzliche Störungen vom Netzgerät vielleicht hereinbekommt. Hier diese Kleingartenanlagen kompatible Mini-Marconi-Antenne sind im Prinzip nur dreimal 10 Drähte parallel gespannt und dienen eben als kapazitives Element. Das Ganze noch gegroundet, hier geht es dann in diesen Verstärker hinein, der ist noch schaltbar, da kann man im Prinzip auch noch die Verstärkung wählen, damit man einen günstigen Bereich hat, wo die Soundkarte am besten funktioniert. Dann geht es hier in diese USB-Karte hinein und am Laptop läuft dann im Prinzip diese Spectrum Lab-Software, mit der man eben dann solche Spektrogramme darstellen kann. Beim ersten Versuch habe ich das Ganze einmal gestartet. Das ist vielleicht bei dem Projekt jetzt nicht ganz so toll sichtbar. Es geht ja, wie gesagt, hier um sehr, sehr kleine Spannungen. Beim ersten Versuch war mir sehr dominant diese Linie hier und ich dachte mir, die Soundkarte, da hat es irgendwas, da kommt eine Störung herein. Bis ich dann eben geschaut habe, wo liegt das eigentlich genau, diese Frequenz, und das war genau 16,2 Drittel Hertz, und dann ist mir eingefallen, ja, die Bahn fährt ja damit. Das heißt, das Signal von der Bahn, die etliche Kilometer weg ist, ist da wunderbar im Spektrogramm sichtbar. Wenn man hier jetzt sieht, ich weiß jetzt nicht, wie gut man das sieht, hier ist ein blauer Nebel, das wäre sozusagen die erste Schumann-Resonanzfrequenz, die zweite ist mir auch noch gelungen. Bei der dritten muss man schon ein bisschen einen guten Willen aufbringen, dass man das noch gut sehen kann. Und die oberen, die sind im Prinzip dann nicht mehr, also mit meinem Aufbau, mit dieser kleinen Antenne, war das dann eher nicht mehr möglich, diese kleinen Signale noch darzustellen. Die Spectrum Lab Software kann man im Prinzip einstellen. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, wie das funktioniert. Hier auf der X-Achse haben wir die Zeitachse, das heißt hier, das war eine Aufzeichnung, die ich über Nacht laufen habe lassen, mit sehr vielen FFT-Samples, mit einem halben Megabyte FFT-Samples. In der Y-Achse hat man jetzt die Frequenz, hier unten praktisch 0 und hier im 16,2 Drittel Hertz zum Beispiel. Und die Intensität oder die Farbe gibt dann die Signalstärke an. Irgendwelche Fragen dazu? Ja.
Wie lang ist der vertikale Teil der Antenne?
Der vertikale Teil war vielleicht 5 Meter oder so. Das war, wie gesagt, sehr improvisiert, kleingartentauglich, damit man auch den Nachbarn nicht unbedingt jetzt.
Haben Sie da Richtungsabhängigkeit erkennen können?
Nein, also Richtungs. Also was man gut erkennen konnte, ist, wenn sich Leute in der Umgebung bewegt haben. Das heißt, die ganze Anlage ist dann so empfindlich, dass einfach durch das Bewegen, wenn sich Leute auf dem Asphalt bewegen, hat man das 10, 20 Meter weit durch Kratzgeräusche hat man das wahrnehmen können in der Empfangsanlage. Also das ist sehr ein empfindliches Ding. Man muss auch, ich komme dann eh bei der nächsten Folie noch dazu, man muss da auch den richtigen Tag erwischen, dass man sowas aufzeichnen kann.
Wollte nur fragen, diese 7,8 Hertz, ja, das Grundwelle, ja, von den Schimmelwellen, mhm, hat das zu tun mit dem Abstand der Ionosphäre zur Erdoberfläche?
Genau.
Oder aber wäre das auch eine Dipolarwellen um die Erde, weil 40.000 Umfang, also wenn man 300.000 Kilometer pro Sekunde Lichtgeschwindigkeit durch 40.000 dividiert, kommt man auf 7,5 Hertz.
Ja.
Also,
das spielt zusammen, es ist zu betrachten wie ein Hohlraumresonator.
Das heißt, das Ganze
geht rundherum. Ja. Und alles, was im an einem bestimmten Punkt nicht phasenrichtig wieder ankommt, kann es nicht sein, dass das entweder addiert oder subtrahiert.
Und warum sind die Oberwellen dann nicht exakte Vielfache? Hängt das mit der Dämpfung zusammen,
das ist,
dass
sie so stark dämpft sind? Gute Frage, ja.
Danke.
Warum das exakt so ist, kann ich jetzt auch nicht beantworten. Also
es dürfte stark gedämpft
sein. Es hat sicherlich eben mit den Ausbreitungsbedingungen und mit der Frequenz zu tun, dass sich das dann anders verhält. Ja.
Ja. Wenn man jetzt vergleicht die Höhe der Ionosphäre mit, sagen wir, 70 Kilometer, einmal rund um die Erde, das sind 40.000 Kilometer, könnte man das Ganze in vereinfacht als ein beidseitig offener, sehr, sehr flacher Hohlleiter betrachten.
Genau, ja. Exakt, ja.
Und da gibt es natürlich jede Menge verschiedene Schwingungsmodi.
Genau, ja. Ob man die auch nachweisen kann, ist mir ehrlich gesagt jetzt nicht bekannt und ich habe es auch nicht ausprobiert. Ich war immer schon heilfroh, dass man mal da... Genau. Also, ich träume immer noch davon, dass man irgendwann einmal auf der Donauinsel so richtig sich ausbreiten kann und einen gescheiten Filter machen kann und da diese ganzen Phänomene dort beobachten kann. Aber vielleicht gelingt es mir, dass ich was auf die Beine stelle. Gut, hier haben wir das Ganze nochmal etwas größer. Vielleicht sieht man es auch hier jetzt ein bisschen besser, diesen blauen Dunst hier, das ist die Grundwelle, dann die erste und dann da oben die zweite. Bei diesem Versuch ist dann auch noch zutage getreten ein...
Versuch den Kontrast noch.
Ja, am Bildschirm hier sieht man es besser. Vielleicht kann man das dann auch hier nochmal anschauen. Ja. Da ist also diese Ansammlung hier.
Ja.
Bei diesem ersten Versuch.
Farbsättigung. Ist ja schon.
Ah, okay. Ja, ist ein bisschen besser.
Ja. Ich muss hier jetzt nicht mehr nach.
Also je nach Größe der Antenne, Verbesserung der Empfangsanlage, ich habe dann noch, wie gesagt, dieses 50 Hertz Notch-Filter habe ich dann noch nachgerüstet, kann man das dann noch verbessern? Der Balken da ist...
Okay.
Bei diesem Empfangsversuch, der über die Nacht gelaufen ist, habe ich dann noch ein Signal entdeckt, wo ich bis heute keine Antwort habe, wo das wirklich herkommt. Man sieht es hier. Es fängt irgendwo hier an, geht dann auf diese Frequenz und ist quasi irgendwie hier zu sehen, ob das jetzt irgendein Artefakt ist, irgendeine Übersteuerung. Ich konnte es nicht herausfinden. Das müsste man dort nachschauen, das kann man da nicht lesen. Aber das könnte natürlich so ein U-Boot-Funksignal noch sein. Es ist aber... kommt regelmäßig oder es kam regelmäßig immer um die gleiche Uhrzeit und genauen Herkunft und so weiter konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, man muss auch den richtigen Tag erwischen, um solche Aufzeichnungen machen zu können. Das, was hier plötzlich beginnt, Störungen zu machen, das ist schlichtweg einfach Wind. Das heißt, wenn die Antennenanlage durch Wind gebeutelt wird, dann hat man gar keine Chance, da vernünftige Signale zu empfangen. Das heißt, da muss man einfach den Empfangsversuch dann abbrechen, da wird man keine Chance haben. Also Wind ist ein ganz schlimmer Faktor. Hier noch einmal ein Bild, hoffe man sieht es halbwegs. Das ist diese Marconi-Antenne, diese Mini-Marconi-Antenne. Wie gesagt, das Grundstück ist jetzt nicht berauschend groß, nur 20 mal 10 Meter, das ist ein Wiener Prater. Und habe einfach das vom Gartenzaun zur Hausmauer hingespannt und meinen Versuch gestartet, was natürlich sofort dazu geführt hat, dass die Nachbarin nicht schlafen konnte. Aber das kennt man ja vom Amateurfunk, dass das ist. Gut, jetzt bewegen wir uns in Richtung Spherix, das heißt, wir verlassen das ganz untere Ende. Jetzt geht es schon in einen Frequenzbereich, wo, wenn man ganz einfach das elektrische Signal in ein Audiosignal umwandelt, ohne dass man es irgendwie mischen muss oder sonst irgendwas machen muss, kann man das schon hörbar machen und man kann schon staunen, was da für Signale auf diesen Frequenzen herum sich herumtummeln. Das Ganze wird auch atmosphärische Impulsstrahlung genannt oder AIS. Das heißt, das sind impulshaft auftreten elektromagnetischer Wellen natürlichen Ursprungs. Hat also nichts mit extraterrestrisch oder sonst irgendwas zu tun. Das tritt einfach auch tagsüber auf, wenn überhaupt keine Wolke zu sehen ist. Einfach durch die Luftströmungen gibt es immer wieder ganz kleine Entladungen und diese Entladungen kann man dann den ganzen Tag über beobachten. Es sind gedämpfte Schwingungen, das ist ein relativ breitbandiges Signal, das dann sehr schnell abklingt. Das Ganze wurde, ich weiß nicht mehr genau wann, aber es wurde einmal von Seilbahntechnikern entdeckt. Die haben die Sprechleitung, die sie verlegt haben, wollten sie einmal durchtesten, haben das dann ihr Equipment angeschlossen, haben da so Knistern und Knacken gehört und konnten sich nicht erklären, ob da jetzt irgendein Defekt vorliegt. Und so sind die dann draufgekommen, dass eben diese Spherix-Entladungen auf solchen Leitungen ganz einfach diese Signale hervorrufen. Es wird auch immer wieder, wenn man das Internet durchforstet, wird immer wieder davon berichtet, dass es hier einen Zusammenhang gibt zwischen Wetterfühligkeit und dieser Spherix, des Auftretens von Spherix. Es gab in den, was haben wir jetzt mal kurz aufgeschrieben, es gab in den, das war glaube ich einer der Gründe, warum ich da überhaupt einmal eingestiegen bin, weil der Beitrag so interessant war. In den 60er Jahren gab es ein Vierfarben-Kupfer-Tiefdruckverfahren, wo man eine Dichromat-Gelatine verwendet hat. Das gewinnt man aus zum Beispiel Rinderaugen, aus dem Glaskörper, und hat es dann dazu verwendet, um diese Druckrollen zu ätzen. Und da ist man draufgekommen, dass es hier einen Zusammenhang gibt, immer wenn das Wetter umschlägt, hat es mit dieser Dichromat-Gelatine nicht funktioniert, die ist schlecht geworden, hat nicht den gewünschten Effekt gebracht. Das war damals so immens teuer und hat also wirklich zu wirtschaftlichen Problemen bei den Druckereien geführt. Und die Abhilfe war, laut diesem Bericht, dass man dann Spherix-Empfänger installiert hat und immer wenn extreme Spherix-Aufkommen war, hat man einfach die Produktion stillgelegt. Damit hat man das Problem damals gelöst. Das war ein ganz interessanter Beitrag. Ob es stimmt, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, es war irgendwann in den 60er Jahren, hatte man dieses Problem und führte das auf diese Wetterstrahlung oder Spherix-Aktivitäten zurück. So, was sind überhaupt Spherix? Wie hört sich das an? Wie gesagt, das sind Klicks. Wir können uns dann vielleicht noch ein paar Hörbeispiele anhören. Einfach ganz zarte Klicks, die halt unterschiedlich häufig auftreten, hängt davon ab, ob jetzt gerade gar nichts los ist, das heißt, überhaupt keine Wetterfront im Anmarsch ist. Wenn Wetterfront heran naht, dann nimmt diese Intensität enorm zu. Das ist von den Blitzentladungen her getriggert und man kann wirklich aus sehr, sehr vielen Kilometern Entfernung kann man da Blitzentladungen dann und Spherix hören in so einem Fächer. Das ist sozusagen die einfachste Form, das sind einfach diese Klicks, machen sie im Spektrum einfach durch vertikale Striche bemerkbar. Es gibt dann eine weitere Form, das nennt sich Tweaks. Diese Tweaks, die werden sich dann anschauen wie Querschläge, das sind so ganz eigenartige Töne. Das sind Spherix oder Entladungen, die in sehr großer Entfernung, bis zu 20.000 Kilometer Entfernung, stattfinden und klingen eben so ähnlich wie Querschläge, also wenn eine Kugel abgefeuert wird und die an irgendeiner Wand abprallt, genauso hört sich das an. Und dieses Auftreten von diesen Tweaks ist zumindest nach meiner Erfahrung nach immer ein Signal oder ein Hinweis, dass rege Aktivität herrscht und dass es hier dann vielleicht noch zu weiteren Phänomenen kommt, die man beobachten kann. Das ist ganz im Speziellen diese Whistler-Geschichte. Diese Whistler, das sind Pfeifgeräusche. Das hört sich dann eben an, so wie wirklich wie ein Pfeifton, der eben von einer hohen Frequenz zur niedrigen hin abschwillt. Da hört man dann ein Pfeifen, das über 1-2 Sekunden, kann auch noch länger dauern, andauert. Und das entsteht dadurch, dass eben diese Spherix-Entladungen über die Magnetosphäre geleitet werden. Das heißt, sie verlassen im Prinzip über die Magnetlinien die Oberfläche der Erde und kommen dann wieder auf der Gegenseite, wo die Magnetlinien oder Feldlinien wieder eintritt, kommen die wieder auf die Erde zurück. Hier entsteht eben durch diese große Entfernung ein Effekt, Dispersionseffekt, und dadurch diese Frequenzverschiebung, weil einfach die Töne unterschiedlich schnell über diese Feldlinien propagieren. Ist mir schon ein paar Mal gelungen, sowas aufzunehmen. Komme ich dann später noch dazu, wie häufig sowas ist. Man braucht eine gewisse Geduld, damit man überhaupt einmal hier was hören kann. Noch schwieriger wird es mit diesem Chorus-Effekt. Chorus-Effekt sind dann wirklich auf- und abschwellende Töne, die aber speziell darauf zurückzuführen sind, dass die Sonnenaktivität die Nordlichter triggert, und diese Nordlichter führen dann auch dazu, dass eben diese Chorus-Signale hörbar werden. Ist sehr schwierig bei uns hier zu empfangen. Es geht, glaube ich, wirklich nur in der Nähe der Polkappen, dass man da wirklich ausreichende Signale hören kann. Whistler geht bei uns, wenn man genug Geduld hat, recht gut. Man braucht halt wirklich viele Versuche, aber ich werde es dann auch später noch erzählen. Manchmal hat man auch Glück und es geht relativ schnell. Wie kann ich diese Dinger überhaupt empfangen? Was brauche ich dazu? Gibt es verschiedene Ansätze. Man kann zum einen sich auf das E-Feld konzentrieren, das heißt hochohmige Verstärker, einen Impedanzwandler, irgendwelche Fettoperationsverstärker, irgendwas, was sehr hochohmig ist, aber trotzdem rauscharm ist. Man braucht dann auch sehr, sehr hochohmige Widerstände, gar nicht so leicht, die zu bekommen, so ein Gigaohm-Bereich wird da benötigt. Ist die eine Möglichkeit über das E-Feld. Man kann es aber genauso gut die magnetische Komponente versuchen zu empfangen. Hier kann man sich dann relativ leicht tun mit einer Loop-Antenne. Hier kann man im Prinzip schon relativ einfach mit einem mehrpoligen Kabel ein recht brauchbares Empfangssignal hervorrufen. Man kann aber natürlich auch eine Ferritantenne verwenden, um die Signale zu empfangen. Man braucht eben eine Soundkarte, damit man das eben erstens einmal hörbar machen kann, also darstellen kann, hörbar machen kann man es im Prinzip auch mit einem Verstärker und einem Kopfhörer, aber Soundkarte, damit ich es eben auch grafisch darstellen kann in meinem Spektrogramm. Die Spectrum Lab Software habe ich schon erwähnt, das ist meine Lieblingssoftware, sehr umfangreich, immer wieder toll, wenn man es dann wieder hinbringt, wenn man irgendwas verstellt hat, das dann doch wieder so funktioniert, wie es vorher funktioniert hat. Ein 50-Hertz-Filter, das kann diese Software auch sehr gut, wie gesagt, ist eine tolle Software mit Kammfilter, ganz, ganz spezielle Vorkehrungen sind da getroffen, dass man wirklich im städtischen Bereich auch sehr, sehr leise Signale auch noch hörbar machen und sichtbar machen kann. Ja, Empfangstipps. Weit weg von der Zivilisation ist am besten. Irgendwo vom Berg oben, wo nichts los ist, oder schauen, dass da ja kein GSM-Mast herumsteht. Das macht alles sehr viel Geräusche. Also man muss dann, wenn man mit der Familie auf Urlaub fährt, immer die richtigen Locations aussuchen, wo möglichst kein Wechselstromnetz vorhanden ist. Man muss immer mit diesen 50 Hertz Störungen rechnen. Man kann, wie gesagt, so einen Filter verwenden, wenn man so einen Direktempfang machen will. Wenn man nicht jetzt über eine Software gehen will, dann wird es schwierig, weil Kammfilter, ein effizientes Kammfilter für alle diese Grundwellen, für alle diese Oberwellen ist sehr schwierig zu realisieren, dass das auch wirklich stabil funktioniert. Es gibt ein paar Softwarelösungen, aber es hat wieder eine Stromverbrauchsangelegenheit. Elektrische Maschinen, das heißt, ich kann immer genau feststellen, wenn ich meine Empfangsversuche mache, wenn die Nachbarin gerade die Waschmaschine einschaltet. Ich kann auch feststellen, welchen Waschgang sie hat, weil das hängt dann, da sieht man dann sehr schön die Störungen, die dadurch entstehen. GSM-Dauer machen auch ganz komische Geräusche. Ist mir eigentlich nicht ganz klar, warum die so in diesem niedrigen Frequenzbereich überhaupt zu stören. Aber man sollte immer einen großen Abstand halten, ist meine Erfahrung. Macht immer Geräusche. Andere Funkanlagen kann natürlich auch sein. Möglichst freie Sicht, das ist auch wichtig. Man muss sich vorstellen, jeder Baum, jeder Mast, alles, was sozusagen emporragt, dämpft das Feld. Das heißt, ich muss möglichst weit weggehen von sämtlichen Erhebungen und dann kriege ich auch schöne Signale. Unter einem Baum braucht man es gar nicht versuchen, der schirmt wunderbar ab. Also da gibt es kein vernünftiges Signal. Leiterzaunanlagen habe ich auch leidvoll erfahren müssen, dass die sehr große Verbreitung haben ländlichen Raum und sehr, sehr viele Störungen produzieren. Also die rennen rund um die Uhr und produzieren halt ein sehr schönes, monotones Knackgeräusch, das man halt dann ja, nicht als Spherix oder Ähnliches verwechseln sollte. Ja, das war meine erste Hardware. Die habe ich gefunden auf einer Seite, die nennt sich techlib.com. Ganz interessante Seite, der Herr beschäftigt sich damit sehr vielen unterschiedlichen Themen. Unter anderem auch ein spezielles Thema ist eben dieser Spherix-Empfang, hochohmige Verstärker und so weiter. Das ist eine tolle Seite. Und hier hat er im Prinzip vorgestellt seine Empfangsanlage und die ist relativ einfach gehalten. Man dachte, das ist es einfach wert, das einmal auszuprobieren. Eine Loch aus der Platine herzunehmen und das halt einfach mal aufbauen und schauen, was tut sich denn da überhaupt. Zur groben Beschreibung, hier ist die Antenne angeschlossen, hier genügt im Prinzip schon ein Meter Teleskopstab, das geht schon, ab dieser Länge kann man da schon loslegen. Hier ist eine Klimmlampe, damit man das Ding gleich beim ersten Ausflug hinüber befördert. Dient es dazu, dass eben statische Elektrizität abgeleitet wird. Dann ist hier noch ein Notchfilter, damit man die 50 Hertz vielleicht ein bisschen besser in den Griff kriegt. Dann geht es hier dann zu einem Darlington-Transistor, der wird im Prinzip gleich von der Soundkarte oder von dem Diktiergerät versorgt. Das funktioniert im Prinzip via Elektretkapsel, elektrisch gesehen. Und hier kann man die ersten Versuche machen, steckt es an dem digitalen Rekorder an und geht schon los, man kann es aufnehmen. Wenn der zusätzlich noch einen Kopfhöreranschluss hat und das Signal auch direkt durchschleift, kann man das auch gleich live mithören. Ansonsten, meine ersten Versuche waren natürlich immer, ich habe es aufgenommen und nachher dann beurteilt und mir angehört, ob da was drauf war. Mittlerweile habe ich das schon ein bisschen umgestellt, schon einen neuen Empfänger gebastelt, der mir beide Möglichkeiten bietet. Ich kann aufnehmen und direkt auch live mithören, was meistens vorteilhaft ist, weil man hört auch gleich, wenn irgendwelche Störungen in der Nähe sind und kann da im Prinzip den besten Empfangsplatz suchen. Ja, das ist dann schon der verbesserte Empfänger. Das ist hier diese Kiste. Ist im Prinzip das gleiche wie das. Ist ein hochohmiger Verstärker, diesmal mit einem Operationsverstärker. Schutzbeschaltung, man kann die Verstärkung umschalten, um halt verschiedene Antennenlängen besser in den Griff zu bekommen. Diese Schaltungsidee, die findet man auf vlf.it. Das ist im Prinzip auch diese Seite von diesem von dem Herrn Romero, der diese VLF-ID-Seite betreibt und sehr, sehr viel kompakte Informationen dazu bereitstellt. Also jeder, der sich für das System interessiert, glaube ich, kommt um VLF-ID nicht herum. Dort gibt es auch im Übrigen Livestreams, das heißt, man kann rund um die Uhr kann man sich Spherix über die MP3-Livestreams anhören. Ja, das war dann ein Ausflug ins Geiltal. Zu Silvester. Familie hat sich sehr gefreut, dass ich das ganze Klump da mitgenommen habe. Sie waren am Abend dann sonst gemütlich beisammen gesessen und ich bin dann halt ins Zimmer geflüchtet und habe meine Kopfhörer aufgesetzt und habe dann stundenlang Spherix mir angehört, in der Hoffnung, dass ich doch vielleicht irgendwann einmal einen Whistler empfangen kann. In jeder Familie muss man halt irgendwie einen komischen Typen haben, in diesem Fall bin es halt ich, ja. Ich war bewaffnet mit diesem Verstärker. Ich habe dann hinterm Haus einen Draht gespannt. Vorher habe ich es versucht mit einer Loop-Antenne. Hat nicht gut funktioniert, war viel zu nah im Haus dran. Die haben dort eine Holzschnitzelheizung. Und diese Antriebsspirale hat man also wunderschön immer im Spektrogramm gesehen, wann sie die gerade wieder mal weiter bewegt hat. Also das hat nicht wirklich funktioniert. Ich bin ein paar Schritte oder 40, 50 Meter hinter das Haus gegangen und habe hier dann einen Baum ausgesucht, habe einen Draht drüber geworfen und habe das Ganze dann über 40 Meter RG58 Zuleitung dann ins Haus geführt und habe dann dort meinen Verstärker angeschlossen und dann halt stundenlang versucht, irgendwas zu hören. Und es ist dann auch gelungen, Gott sei Dank. Die Aufzeichnung oder wie das dann damals ausgeschaut hat, kommt dann ein bisschen später, da kann ich auch noch das Spektrogramm herzeigen. Das ist dann schon die dritte Version, die haben wir dann hier schon aus den vielen Versuchen und Notwendigkeit, dass man da sehr agil operieren können muss. Wenn man mit der Familie unterwegs ist, kann man da nicht Drähte spannen und sagen, ja, warte ein bisschen möchte ich noch mehr hören. Also aus diesem Grund haben wir gesagt, es muss ein sehr flexibler Baustein werden. Wir haben hier haben wir das Notchfilter wieder, hier ist ein Kopfhörerverstärker und hier ist der hochohmige Impedanzwandler. Funktioniert sehr gut, man kann, wie gesagt, herumspazieren mit dem Ding, direkt hören, was sich da abspielt, und mal schauen, ob es sich überhaupt lohnt, weiter zu hören oder einen weiteren Aufbau zu machen. Und man kann auch an dieser Line-Out-Buchse sofort den Rekorder anstecken und kann natürlich auch gleichzeitig mit aufzeichnen. Bei diesen elektronischen Rekordern muss man allerdings ein bisschen aufpassen. Displays, Hintergrundbeleuchtungen sind auch sehr große Störer, die man immer irgendwie in den Griff bekommen muss. Also es geht, man muss im Prinzip nur fest in die Hand nehmen oder in die Hosentasche hinten reinstecken, dann funktioniert es. Aber so Displays können wirklich sehr, sehr laute und sehr, sehr störende Signale verursachen. Ja, hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Ja?
Die Frage, wahrscheinlich sollte man nur WAF verwenden und nicht
Input. Ja, das ist ein guter Input. Also ich habe begonnen mit einem Philips-Recorder, der im Prinzip direkt gleich MP3 abgespeichert hat. Man konnte es zwar gut hören, die Files waren sehr kompakt, man hat also sehr lange Aufzeichnungen machen können, aber es fehlt natürlich ein Haufen vom Spektrum, es wird einiges ausgeblendet und es ist bei der Nachbearbeitung ist es nicht so einfach, als wenn man jetzt da einen WAV-File hat, das ist sicher die richtige Lösung. Ich habe dann auch umgestellt, habe mir einen neuen Recorder gekauft, was auch ein bisschen schwierig war, dann beim Mediamarkt zu erklären, was man eigentlich damit machen will und warum der MP3 nicht das Richtige ist. Aber ja, ich habe es geschafft, ich habe nach einmaligen Umtauschen den richtigen Recorder mit der höchsten WAV-File-Auflösung und Bandbreite dann gekauft und mit dem bin ich eigentlich ganz zufrieden. Und hat dann auch wirklich sehr gut dann zusammengespielt, da komme ich dann gleich drauf, beim Empfangsversuch im Burgenland. Ja, also Spherix, die sind eigentlich immer zu hören, diese Klicks sind immer da, egal wo man sich herumtreibt, ob es jetzt in Österreich ist oder sonst irgendwo. Es ist unterschiedlich, je nach Wettersituation, manchmal sehr stark. Es ist auch die Jahreszeit, hat hier einen Einfluss und die Sonnenaktivität natürlich auch. So kann man also nie genau sagen. Man kann, das glaube ich eher dazu geschrieben, den KP-Index beobachten. Da gibt es auf spaceweather.com gibt es im Prinzip ganz links eine kleine Information. Das ist die Information, wie stark die Magnetosphäre der Erde von der Sonne gestört wird. Das ist ein KP-Index, kann man als groben Indikator dazu benutzen, ob es sich auszahlt, rauszufahren oder nicht. Man muss auch das Wetter beobachten. Das heißt, wenn Gewitter kommt, ist meistens, oder wenn Gewitter im Anmarsch ist, geht man besser nicht raus mit langen Drähten und Antennen, bleibt man lieber zu Hause sitzen. Aber Gewitter ist, das kann ich vielleicht dann kurz noch aufzeichnen, wenn wir hier die Feldlinien haben und hier ist ein Gewitter, dann kann man es hier hören. Das ist das Interessante daran. Weil diese Blitzentladung hier verursacht einen Spherix, der hier entlang dieser Feldlinie wandert und hier zum Empfang kommt. Das heißt, wenn irgendwo in Afrika starkes Gewitter ist, da gibt es also schöne Gewitterkarten, die man im Internet jetzt schon live anschauen kann, dann kann man auch versuchen, da einen Empfangsversuch zu machen. Und da, wie gesagt, ein Whistler, das funktioniert über diesen Ausflug, über die Magnetosphäre. Die Klicks selber, die kann man natürlich auch lokal hören. Das heißt, wenn hier ein paar hundert Kilometer weg ein Gewitter stattfindet, man sieht es gar nicht, nimmt es gar nicht wahr, aber diese Klicks, also nicht jetzt diese Störungen, die breitbandigen Störungen, sondern es sind wirklich Klicks, die von so Wetterfronten hervorgerufen werden.
Das sind jetzt magnetische
Klicks? Genau, ja. Genau.
Arbeitet auf dem Prinzip auch das ALDIS?
Das ALDIS hat, wertet auch die Störungen, die von Gewitterzellen oder von Blitzeinschlägen hervorgerufen werden. Ja?
Auf diesen Spherix soll dieser Effekt des Sturmglases auch beruhen, wo eine gesättigte Lösung plötzlich auskristallisiert
wird. Ja, genau. Da gibt es Ich habe es leider jetzt nicht geschafft, für den Vortrag das nochmal herauszukramen. Da war im Rundfunk ein sehr interessanter Beitrag auch von einem holländischen Forscher, der mit seiner Nebelkammer bewaffnet auch diese Sphärex-Entladungen irgendwie sichtbar gemacht hat und auch hier einen Zusammenhang irgendwie hergestellt hat zwischen Wettergeschehen und der Häufigkeit dieser Entladungen. Aber das war im Fernsehen, ich habe das dann leider, diesen Beitrag, nirgends mehr irgendwo von einer Videothek oder so gefunden. Das wäre aber sehr interessant, das nochmal zu recherchieren, was der da schon herausgefunden hat und was da wirklich dahinter steckt.
Ist das das Gleiche, wenn man einen Mittelwellenempfänger hat mit einer Antenne drinnen?
Genau.
Eingebauten, dann hört man oft auch, wenn bei schönes Wetter ist, klack, klack.
Genau.
Das sind dann die Ladungen, die irgendwo.
Das können aber durchaus Gewitter sein, die in 100 Kilometer Entfernung sein. Das ist aber jetzt nicht diese Sphärex-Entladung.
Das ist nicht.
Das ist nicht, nein. Tweaks, habe ich vorhin schon erwähnt, das sind so komische zusätzliche, das Signal verändert sich sozusagen im Klangbild und macht eben diese, hört sich an wie ein Querschläger. Und das war in meiner Erfahrung, dass immer wenn das beginnt, das Spektrum ein bisschen sich zu ändern, wenn diese normalen monotonen Klicks plötzlich diese Haken, also wenn man sich das im Spektrum anschaut, ist als Sphärex-Entladung im Prinzip nur ein gerader Strich. Je nachdem, wenn da 3 kHz sind und da 300 Hertz sind, dann ist das im Prinzip nur ein Strich, geht natürlich noch weiter nach unten und nach oben. Im unteren Bereich gibt es extrem weit entfernte, da werden also die oberen Frequenzanteile immer mehr und mehr gedämpft, da bleibt dann nur mehr unten übrig, aber das ist im normalen Bereich von Sphärex, ist 300 Hertz bis 3 kHz irgendwo so der Bereich, wo die Dinge hörbar sind. Und wenn es jetzt zu diesen Tweaks kommt, dann gibt es im Spektrum so Fortsätze. Das kann jetzt einer sein, wenn es einmal reflektiert wird, oder können auch mehrfach sein. Aus diesen Abständen und so weiter kann man dann sogar noch Rückschlüsse ziehen, wie weit es weg ist, oder woher diese Entladung kommt. Das dann müsste man aber dann ins Detail gehen, das sind sehr aufwendige Betrachtungen, damit man das wirklich genau sagen kann. Bitte.
Welche Distanz zur Zivilisation ist das so vonnöten?
Gute Frage. Also es kann schon nach 20 Meter schon möglich sein, dass man sehr gut hören kann. Das heißt, wenn man irgendwo ein Haus noch hat und wenn man da 20 Meter weggeht, kann es schon ganz ruhig sein. Wenn man es jetzt so wie bei mir in der Kleingartenanlage hat, dass die Netzversorgung oberirdisch verlegt ist, hat man eine wunderschöne kapazitive Kopplung von diesen Leitungen her, da muss man schon ein bisschen weiter weggehen. Also in der Stadt direkt wird man einen freien Platz schwer finden, sei denn man geht irgendwo auf Donauinsel oder vielleicht im Prater auf der einen oder anderen Wiese wird man auch einen Platz finden können, wo absolut Ruhe herrscht, wo keine technischen Störungen oder keine technisch initiierten Signale da sind. Also richtet sich mir ganz danach. Man kann natürlich auch ein Pech haben und man steht direkt unter einem Hochspannungsmast oder in der Nähe von Hochspannungsmast, muss man wahrscheinlich größere Entfernungen dann einrechnen.
Aber am Land ist prinzipiell schon okay. Das
ja.
Heißt, braucht jetzt keinen Berg.
Nein. Also man, wie gesagt, man findet auch in Wien durchaus Plätze, wo man ganz einfach solche Dinge empfangen kann. Man wird halt immer nur komisch angeschaut, wenn man mit so einem Kastl und seinem Kopfhörer durch die Gegend. Aber das muss man sich gewöhnen. Also entweder man hat die Liebe zu diesen entwickelt oder man ist vorher schon Platz. Gut.
Ja. Ein Empfänger, der geht bis etwas unter 10 Kilohertz runter. Aber ich habe da noch nie sowas gehört.
Ja. Na, man muss, genau, man muss auch
schon am Hochrumi-Eingang
und so weiter. Also was man mit so einem bis 10 kHz hören kann, ist sind schon Spherics, aber im Prinzip nur, also diese Whisper wird man nicht hören, weil die sind weiter unten noch. Man kann aber diverse andere Utility Stations kann man durchaus mit seinem Empfänger hören. Aber man braucht eben jetzt keinen Empfänger, der jetzt irgendein Signal heruntermischt. Man macht es ganz wirklich einfach. Man nimmt das Basisband, das heißt, das, was hier elektrisch hereinkommt, setze ich einfach in ein Audiosignal um. Und schon hat man die volle Bandbreite, was man gehörmäßig erfassen kann, kann man sofort hören. Das ist der Trick dabei. Also man braucht da wirklich keine aufwendigen Empfänger. Oder man sagt halt bei diesen Sphärex-Empfängern auch Empfänger dazu. Im Prinzip ist es ja nur ein Impedanzwandler. Ja.
Das ist jetzt vielleicht fast ein wenig fachfremd, aber zum Beispiel bei der Zahn gibt es dann hier das Bio-Wetter,
ja,
wo die Leute dann darauf reagieren, Rheumatiker oder Leute mit diesen Erkrankungen. Ist das dann, hängt das dann zusammen, was sich da abspielt? Ist das
ja, es ist halt ein, ja, ein Bereich, der noch nicht wirklich erforscht ist, ja, oder wo man vielleicht als Forscher ein bisschen belächelt wird. Wie gesagt, mich würde interessieren, was dieser holländische Forscher da in Erfahrung gebracht hat. Es ist damals in diesem Fernsehbericht auch zur Sprache gekommen, dass er eigentlich irgendwie der komische Forscher ist und seine Kollegen halt immer belächelt wird. Aber ich denke mal, der wird schon seinen Grund haben, warum er sich da so hineinkniet und wird einige Zusammenhänge schon festgestellt haben.
In dem Zusammenhang habe ich noch etwas. Wir leben ja ständig, also schon seit 100.000 Jahren, in diesem 8 Hertz praktisch.
Ja.
Jetzt, du hast das eh schon angesprochen, wenn man in einer Kaufhaus sich das komplett abgeschirmt,
ja, dann
fühlt man sich nicht wohl.
Ja.
Weil, das sage auch ich, weil diese 8 Hertz einfach fehlen.
Ja.
Man kann auch nicht schlafen in solchen Räumen, die abgeschirmt sind.
Das kann
Betonbauten und so weiter ist das.
Ja, also das ist auch ein Punkt, der auch schon kommerziell sozusagen vermarktet wurde. Man kann also schon um ein paar tausend Euro einen 8-Hertz-Generator kaufen, den man in einem Konzertsaal zum Beispiel aufstellt und dann die Musik einfach wesentlich lebendiger ist. Also das gibt es alles. Ja. Also ob das für jeden Einzelnen gültig ist oder wie weit das richtig ist, ich kann es nicht sagen. Wie gesagt, ich weiß nicht, man verdient auch schon eine Menge Geld damit. Ja.
Ich glaube, wenn man da 10 Mega Ohm Eingangsimpedanz hat,
ja,
für den Empfänger, und dann kriegt man, was du gesagt hast, Nanovolt oder, ja, noch weniger. Also ich glaube nicht, dass der menschliche Organismus imstande,
ja,
ist.
Das, ich meine, rein technisch gesehen,
das Feld,
ja,
schon, das Feld ist da, aber,
ja,
aber wie wir darauf reagieren. Ja.
Also
es gibt ja sowas wie Placebo, das heißt, wenn man sich vorstellt, da passiert was, dann passiert es auch.
Genau.
Nicht, weil da war durch den Placebo-Effekt.
Also hier der Nocebo-Effekt.
Ja.
Naja,
nein. Nein, aber das sind auch die Bedenken, die halt von der technischen Seite her da sind, dass einfach die Ströme im Gehirn schon höher sind, als das, was da von außen vielleicht reinkommen kann. Aber wie gesagt, ich maße mir da jetzt nicht an, zu sagen, das ist Unfug oder...
Ja, aber es muss da schon etwas Bedeutung haben, weil man ja schon Tage bevor ein Blätter kommt, in den Gelenken spürt, dass was im Anzug ist.
Ja.
Also, da ist irgendetwas von diesen Dingen in Aktion.
Ja. Also das ist auch noch ein Punkt, den ich selber auch noch ein bisschen mehr erforschen möchte, mit der dementsprechenden Empfangsanlage. Ich habe das leider noch nicht auf die Reihe gebracht, aber das ist ein Punkt, den ich noch gerne machen möchte, dass ich wirklich Langzeitaufzeichnungen mache von diesen Spherix und das halt einfach mit dem Wettergeschehen in Verbindung bringen, dass man es einfach mal schaut, wie korreliert das. Interessiert mich einfach. Ja. Das wäre ein nettes Projekt. Ja. Gut. Ja.
Wird sowas irgendwie auch praktiziert von anderen Stellen, wenn Sie da von einer Wetterprognose oder dass man da atmosphärische Beobachtung macht, dass man den Wetter nichts oder ist das außer Beobachtung?
Jetzt speziell die Spherix oder?
Ja, einfach dass sich das dann verstärkt, wenn halt gewisse Fronten oder Änderungen.
Ja, das einzige, wie gesagt, Bekannte, oder was ich eben gesehen habe, war dieser holländische Forscher. Mir ist mir jetzt auch nicht bekannt, dass das irgendwie... es gibt einen Haufen, ich habe auch ein paar Internetfundstücke mit, Abhandlungen über genau dieses Thema. Ja,
also
kann ich gerne weitergeben.
Die Frequenz kann man sich live anschauen im Internet.
Die kann man sich live anschauen, ja, genau. Da gibt es Streams, ja. Ja, da gibt es...
Das ist irgendein russisches Server.
Ja.
Ich bin zufällig auf den Link gekommen und habe es nur abgespeichert. Ich könnte den jetzt nicht weitergeben, außer per E-Mail. Ja, und so lange.
Ja, es gibt einen Haufen automatische Stationen, die nicht nur jetzt Schumann-Frequenzen tracen. Also auf der VLF-IT-Seite findet man auch einige Links, da gibt es schon, also von den Italienern, die sind da relativ aktiv, was auch der Zusammenhang zwischen Erdbeben, Vulkanausbrüchen und Sphärix-Auftreten bzw. anderen Phänomenen, die forschen da, und gibt es Live-Daten, die kann man sich immer anschauen. Also Renato Romero, der ist da sehr aktiv, also da gibt es sehr viele weiterführende Informationen. Whistler, diese Pfeifgeräusche, so hört sich das ungefähr an. Die gibt es selten, aber doch. Also mir ist es mittlerweile, ich kann sagen, fast ein Whistler pro Jahr ungefähr, 10-mal schon gelungen. Ist schwierig, kann man es schwer vorhersagen und man braucht halt wirklich Geduld. Aber sie sind vorhanden, das war eben, wie gesagt, das war auch die Einstiegsdroge sozusagen. Ist das jetzt alles Blödsinn, was man da liest? Gibt es das wirklich? Man hört es zwar, das knackst immer die ganze Zeit, aber so ein Whistler, das hat man noch nie gehört, und dann plötzlich, siehe da im Geiltal, in Nötsch, plötzlich um die Jahreswende herum, am 3. Jänner war das damals, hört man plötzlich so ein Pfeifgeräusch. Da hat man natürlich dann total aufgeregt. Die Leute, die dann einen Stock unter mir waren und hat gemütlich zusammengesessen, sind haben nicht gewusst, was los ist, aber habe ich mal entzückt. Ja, entzückt. Chorus, ja, das habe ich bis jetzt noch nicht hören können, da müsste man wahrscheinlich in den eher der Polkappen einen Ausflug machen. Mal schauen, ob ich meine Familie überreden kann. Lass uns einmal auf uns zukommen. Hier, eben von dieser VLFIT-Seite, wird ein Screenshot gemacht. Hier sieht man einen Whistler, wie er sich in einem Spektrogramm darstellt. Hier irgendwo ein paar Kilohertz, 8 Kilohertz oder so, oder sogar mehr, das sind wir bei 10 Kilohertz, und dieser Ton, die Tonfrequenz schwillt dann ab, hier gesellt sich dann ein zweiter noch dazu. Hier sind diese Tweaks, die ich vorhin beschrieben habe, die sind hier auch hörbar, immer an einer bestimmten Stelle. Hier sind noch weitere Whistler zu sehen.
Zeitmaßstab ungefähr?
Das sind sicherlich 20 Sekunden oder so, in Summe, oder 10 Sekunden, so um 4-5 Sekunden werden es sein, ja, in dem Maßstab. Also innerhalb von 1-2 Sekunden spielt sich das ab. Es gibt auch länger andauernde, habe ich auch darüber gelesen, wie diese Atombombenversuche waren, hat es auch Aufzeichnungen gegeben. Ich weiß nicht, ob das ein schönes Ereignis ist, um einen Whistler zu generieren, aber damals, wie gesagt, hat man das gemacht auch und hat ihm nachgewiesen, dass eine Atomexplosion genauso Whistler hervorruft. Hier haben wir jetzt wieder etwas schlecht, aber es kommt dann immer ein besseres Foto. Das war, wie gesagt, mein allererster am 3. Jänner im Geiltal. Ich glaube, man sieht es da nicht. Ist ein ganzer zarter, gerade noch hörbarer Whistler, aber musste ich unbedingt. Wird es besser? Ja, genau. Also das ist im Prinzip hier um 90 Grad gedreht, und hier sieht man einen sogenannten diffusen Whistler. Hier hat man eine relativ schöne Ausprägung, das heißt, hat nicht sehr viel Störungen am Weg sozusagen erfahren. Meiner war ein bisschen, weiß nicht, vielleicht auch durch den Berg in meinem Rücken irgendwie beeinflusst, aber diese, man hört es, wenn man es akustisch beurteilt, hört man diesen Whistler sehr schön. Im Spektrogramm sieht man es jetzt nicht so deutlich. Hier, das war ein ganz toller Ausflug, da waren wir am Neusiedler See, am Radweg Richtung Ilmitzhölle. Da, wenn man das wer kennt, da gibt es einen wunderschönen großen Holzturm, und gerade dort haben wir gedacht, jetzt machen wir eine kurze Pause. Und meine Frau wollte eigentlich unten noch kurz Rast machen, ich habe gesagt, nein, ich muss jetzt unbedingt hinaufgehen. War dann oben, habe meine ganze Empfangsanlage, das war schon mein neuer Empfänger, mein neues Diktiergerät, alles zusammengestöpelt. Das war der erste Versuch, mit dem neuen Equipment überhaupt was zu machen. Und innerhalb von ein paar Sekunden habe ich plötzlich 3 Whistler empfangen. Also das war derartig großartige Situation, die war wirklich unglaublich. Ja. Ich habe hier einen, und zwar den, den man am schönsten sieht, dargestellt. Hier sieht man relativ schön schon den Whistler. Das ist jetzt auch ein WAV-File, das man dann zur Nachbearbeitung verwenden kann. Das ist wesentlich besser, als wenn man das jetzt mit einem MP3-File machen würde. Das ist dieses Diktiergerät, das kann das aufzeichnen. Und wie gesagt, 3 Whistler, 5 Minuten nachdem ich das ganze Zeugs aufgebaut habe und mich dort hingestellt habe, hat das schon funktioniert. Hier diese Linien, das sind wieder die Spherics, die ganz normalen. Man sieht hier gar keine Tweaks, also da gibt es eigentlich gar keine Sondersignalformen. Es gibt nur eben gesagt diesen Whistler hier. Hier noch mal ein Beispiel, wie sich die Tweaks, wie das im Spektrogramm ausschaut. Hier hat man im Prinzip immer diese Abbieger, die hier von allen im Prinzip auf einer bestimmten Frequenzlage zu sehen ist. Hier wieder die Zeitachse, ungefähr 5 Sekunden. So ist ein Knacks und hat dieses komische Piu-Piu. Das ist das eindeutiges Zeichen, dass irgendwie aktiver wird die ganze Sache. Ja, jetzt verlassen wir die Spherics, die Wetterstrahlung. Ja, bitte. Bitte?
Eine Audiodatei, ich würde sie gerne.
Ja, habe ich auch mit, nur ich habe es jetzt nicht einbetten können. Mhm. Können wir uns nachher dann noch anhören? Hört sich sehr interessant an. Ja, jetzt verlassen wir dieses Thema Spherics, also alles, was natürlich irgendwie generiert wird, abgesehen jetzt von den Atombombenversuchen. Hier befinden wir uns jetzt im 2200 Meter Amateurfunkband. Hier gab es ein paar Versuche. Ein Kollege, der OE3-DMW und der OE3-KILU, denen gemeinsam haben wir damals einen quasi Filter gemacht. Der OE3-DMW arbeitet beim TÜV, hat dort einen sehr schönen Turm, wo Versuche gemacht werden, um irgendwelche Klettergerüste und so weiter zu überprüfen. Und den Turm haben wir dann damals verwendet, um die Antenne zu spannen und haben dann mit Verlängerungsspulen etc. haben wir dann begonnen, eine Aussendung zu machen. Wie kann man da überhaupt was machen? 2200 Meter Band ist eine relativ unhandliche Antenne. Man muss halt einfach einen Kompromiss eingehen, man kann nur einen Tod sterben, man muss halt einfach viel Energie hinein buttern, mit sehr vielen Verlusten rechnen und halt hoffen, dass das trotzdem funktioniert. Die Signaldämpfung ist ja relativ gering auf diesen niedrigen Bändern, also kann man schon mit wenigen Milliwatt kann man eigentlich schon tausende Kilometer überbrücken, das funktioniert eigentlich sehr gut. Das ist 136 Kilohertz. Begonnen habe ich jetzt einfach mal mit Empfangsversuchen, damit ihr mal seht, ist überhaupt was los, da gibt es ein paar Stationen. Auch in Österreich gab es einmal eine Station, die aber, glaube ich, irgendwie vom Blitz getroffen wurde und seitdem nichts mehr macht. Der OE3GLB war das, glaube ich. Leider. Ich weiß doch nicht, also er lebt schon noch, aber seine Anlage nicht mehr. So, ich habe mich damit beschäftigt, was brauche ich überhaupt für Empfangsantennen, welche Empfänger braucht man da überhaupt, dass man da was machen kann. Das ist ja alles sehr schwierig, da jetzt einen Empfänger zu finden, wo man 136 kHz vernünftig empfangen kann. Hier sprechen wir wirklich über Bandbreiten, die irgendwo im Millihertz-Bereich sind, damit ich das vernünftig darstellen kann. Also die brauchen ein sehr gutes Filter, beziehungsweise im Fall macht man das alles über Software-Defined Radios. Diese Software, meine Lieblingssoftware, das Spectrum Lab, habe ich hier wieder verwendet, kann man wunderschön die Signale sichtbar machen. Sendeversuche ist auch ein Thema, auf das ich noch eingehen möchte. Wie macht man das überhaupt? Was brauche ich da dazu? Wie kann ich das überhaupt prüfen, was da rausgeht? Weil natürlich, wenn ich jetzt den Empfänger ins eine Eck vom Garten stelle und den Sender in die andere, kann ich nicht beurteilen, wie weit funktioniert das. Da gibt es eine sehr gute Einrichtung, das nennt sich Grabber. Da gibt es im Internet sehr viele Stationen, sehr viele Betreiber. Ich bin auch einer davon, die Grabber betreiben. Das heißt, es ist ein Empfänger, der permanent auf einem bestimmten Frequenzband lauscht und alles, was da daherkommt, wiederum in einem Spektrogramm darstellt. Das heißt, ich fahre meinen Sender hoch, mache meine super slow CW-Signale und kann dann sofort im Internet schauen, komme jetzt in Nürnberg an, komme in Rumänien an oder wo auch immer. Es ist auf der ganzen Welt verstreut, gibt es also sehr viele von diesen Empfangsstationen für die unterschiedlichsten Frequenzbänder, auch sogar für das 8 kHz Band, was also für die richtigen Enthusiasten das extreme Band ist. Sendeantennen, ich gehe noch kurz darauf ein, was man braucht, wie macht man die Anpassung, damit man da ein bisschen Leistung wenigstens von dem sehr kurzen Draht im Vergleich zur Wellenlänge dann rauskriegt. Welche Sendertechnik gäbe es da, was könnte man da überhaupt machen? Und wie gesagt, zwei so Aktionen haben wir schon mal gestartet mit dem OE3-DMB und beim zweiten Versuch war dann der OE3-KILU auch anwesend. Empfangstechnik, vielleicht ist das bekannt, diese Mini-VIP-Geschichte, das ist von einem PA, wie heißt der schnell? PA, von einem Funkamateur entwickelt worden, ist im Prinzip nichts anderes als wieder eine kapazitive, ein Impedanzwandler. Diese Leiterplattenfläche hier auf der Unterseite ist voll Kupfer, geht direkt auf das Gate von einem Feldeffekttransistor. Hier hat man dann nochmal einen Treibertransistor und dort geht man dann auf die 50 Ohm Coax-Leitung, dort das Fernspeisen von unten, hat ein relativ überschaubares kleines Kästchen oder Dose, mit der kann man das schon wunderbar empfangen. Es empfiehlt sich halt nur Höhe, das heißt irgendein Kunststoffmaß, 10 Meter oder so, das wäre so das Richtige. Metallmaß, das ist kontraproduktiv, weil ganz einfach die Feldlinien da wieder verdrängt werden und man sieht dann wieder wenig Signal. Freie Umgebung, keine Bäume und so weiter, dann ist diese Antenne, diese Mini-VIP wirklich ein Wunderwerk der Technik. Kann man sehr gute Ergebnisse erzielen, geht von 10 kHz bis 30 MHz, fast lineal gerade. Was man auch machen kann, ist, dass man auf die magnetische Komponente geht. Da habe ich mir hier diese Nerv, also diese Leitung genommen, die hat 14 Drähte, habe dann hier so einen Stecker trennbar gemacht, damit man das relativ leicht auch irgendwo drüber hängen kann und nicht immer was verrutscht hat. Und hier dann noch ein wieder ein Impedanzwandler, der hat dann die Spule in Kurzschluss betreibt, damit man eine sehr große Bandbreite erreicht und am Ausgang halt dann genügend Signal vorhanden ist. Im Prinzip ist ein einfacher Operationsverstärker, der hier verwendet wird, ist relativ rauscharm und auch kostengünstig. Macht es auch nichts, wenn man den irgendwo bei so einem Experiment einmal schießt und einen neuen braucht. Man kann Indoor-Betrieb machen, das heißt, das wäre durchaus denkbar, wenn man das jetzt hier beim Fensterrahmen aufhängt, kann man schon ein paar Signale sichtbar machen. Also das ist eine recht komfortable Geschichte und braucht auch nicht sehr viel Platz. Die Empfänger, ich habe mir damals, wie ihr angefangen habt, ein Software-Defined Radio besorgt. Mit dem ist man halt sehr flexibel, was die Frequenz angeht. Man kann sehr hohe Auflösung machen, man kann Filter verwenden, das CW-Filter mit 50 Hertz kann man verwenden mit so einem Software-Defined Radio. Also das sind alle Möglichkeiten offen und das Ding funktioniert also problemlos. Also von 10 kHz aufwärts kann man da schon sehr schön Signale sichtbar machen. Mit der dementsprechend hohen Anzahl an FFD-Samples kann man da in den Milli- oder sogar Mikrohertz-Bereich auflösen. Das heißt, man kann wirklich sehr, sehr weit runter mit dem Rauschen und kann also wirklich Signale noch sichtbar machen, die sonst mit herkömmlichen Empfängern absolut unmöglich wären zu empfangen. Man kann aber auch Homebrew Software-Defined Radios machen, also einfach einen EQ-Mixer mit ganz einfachen CMOS-Schaltern, funktioniert auch wunderbar. Mein Grabber läuft zum Beispiel mit genau mit so einer Hardware, das ist einfach so ein Bilateral-Switch, der dementsprechend angesteuert wird, um 90 Grad Phasen verschoben, mit dem geht dann in die Soundkarte hinein und der Rest passiert dann in der Software-Domäne. Solche kleinen Boards, wo das alles drauf ist, kann man auch immer wieder auf eBay finden, da gibt es recht kostengünstig so kleine von einem, glaube ich, ungarischen Funkamateur auch, der stellt so kleine Sets oder so Boards her, kann man dann selbst zusammenlöten oder fertig kaufen, um wenige Euro ist man da dabei. Software, man braucht wirklich eine große Anzahl von Samples, das heißt, übliche Software für normalen Radioempfang kommt also mit 8000 FFD-Samples locker aus, um da ein bisschen was anzuzeigen von so breitbandigen Signalen. Wenn man aber wirklich da ins Detail gehen will und wirklich diese Signale, die dann an der Rauschgrenze herum lungen, sehen will, dann muss man wirklich braucht man wirklich sehr hohe Auflösung. Wir sprechen da eben von 500.000 FFD-Samples, 1 Million FFD-Samples und vielleicht sogar noch mehr. Je nachdem, wie gut man das auflösen will. Subherz-Auflösungen gibt es ja dann natürlich.
Und ich habe Frage, welche Software ist dann geeignet bei diesen
Frequenzen? Also da gibt es von diesem Empfänger gibt es die Software dazu, die ist geeignet. Es gibt aber auch dieses Spektrum-Lab, das kann ich dann nachher noch vorführen. Ist eine frei erhältliche Software, die kann das alles. Also da kann man wirklich alle Stücke anspielen.
Die zerlegt aber nur die Niederfrequenz von der Audiokarte.
Da muss man unbedingt, vorher braucht man da den Mixer, also einen IQ-Mixer am besten, dann kann man im Prinzip die volle Bandbreite von der Soundkarte ausnutzen.
Da gibt es übrigens diese Langwellen-Dinge, gibt es beim Verlag Funkamateur.
Genau. Ja, also wir können uns die Software dann nachher noch anschauen, das ist kein Thema. Ein sehr stabiler LO ist auch notwendig, das heißt irgendwas freilaufendes, Finger weg, wenn man dann im Subherzbereich versucht, Signale zu empfangen, dann muss das wirklich ein stabiler LO sein. Er sollte auch nicht irgendwie jetzt dann mit der Temperatur immer davon spazieren, weil dann ist man nur am Nachziehen. Also das sind schon Anforderungen, die muss man, wenn man in diese Auflösungsbereiche hineingeht, muss man das berücksichtigen. Ja, Sendetechnik. Ich habe es auch nochmal angeführt, automatische Empfangsstation am Netz, das ist wunderbar, wenn man seinen Sender ausprobiert, geht man auf so eine Seite und schaut, kann ich dort jetzt einen Strich im Spektrogramm hervorrufen oder geht die ganze Sendeleistung irgendwo woanders verloren. Einfache Antennen, man braucht im Prinzip nur einen Draht, so lang wie möglich, die vollen Wellenlänge wird man kaum erreichen, dass man die irgendwo ausschaut, auch mit Viertelwellen ist auch schon schwierig, aber es genügt, wie gesagt, ein paar Meter Draht, 10, 15, 20 Meter Draht, um da ein bisschen Energie abzustrahlen. Ja, wie gesagt, es genügt ein paar 100 Milliwatt effektiv dann radiated, man buttert zwar 100 Watt oder so und mehr hinein und wenn 100 Milliwatt rauskommen, ist man schon glücklich. Die Verluste sind natürlich dann in dem Anpassnetzwerk, da muss man halt auch dementsprechend kräftige Drähte verwenden, gute Isolation verwenden, also wir haben bei einem von diesen Versuchen haben wir eine am Ende der Antenne haben wir ein Abspannseil vollkommen abgefackelt, weil es einfach dort einen Lichtbogen gegeben hat. Und ja, wäre dann fast abgerissen. Wie gesagt, lange Drähte, große Dachkapazität, das hilft sehr viel. Das heißt, wenn man oben einfach schaut, dass man da möglichst viel Drähte noch hinaufbringt, die man dann noch irgendwo hin verspannt, das hilft sehr viel. Verlängerungsspule, das ist so ein Büro-Mistkübel, der da mit Draht bewickelt ist. Es gibt da für das 8 kHz Amateurfunkband gibt es ganze Mülltonnen, die außen bewickelt sind, um Anpassung irgendwie herzustellen. Da gibt es Anzapfungen, man muss halt natürlich herumspielen, bis man da den richtigen Punkt gefunden hat. Ein Variometer wäre immer sehr hilfreich, weil es ändert sich immer irgendwie die Umwelt ein bisschen, der Baum wächst oder es wird nie stabil bleiben. Man muss es also irgendwie nachregeln können. Und das ist nur ein Bauprojekt, dass man in diesen Kübel noch innen eine zweite Spule integriert und diese dann drehbar macht. Dann kann im Prinzip die Induktivität fein regulieren, was halt notwendig ist für die Anpassung. Und Anpassungstrafo, das war dann das Ergebnis von dem zweiten Versuch. Da hat der OE3DMB ein Trafo designt, der wirklich alle Stücke spielt, da kann man wirklich die unmöglichsten Impedanzen dann auf einen Wert bringen, wo man dann den Endverstärker nicht gleich wieder ins Jenseits befördert. Das war ein Versuch, ein Kleingarten geeignete Antenne einmal zu bauen. Hat auch ein bisschen Aufsehen erregt, weil, ja, es war sehr windlastig, es geht nur im Dix. Man muss sich vorstellen, das ist der 10 Meter Teleskopmast, Fiberglasmast. Hier, das sind 2 Meter diagonale Bambusstecken und hier ist eine elevierte Verlängerungsspule, das heißt, die ist hier gewickelt. Hier geht es dann, das ist ungefähr bei 8 Meter, dann geht es nur mit 2 Meter weiter und oben ist dann die Dachkapazität. Das sind dann wieder Drähte, die nach unten wie ein Dach gespannt sind und halt hätten ermöglichen sollen, dass das Ding irgendwann einmal auf 136 kHz in Resonanz kommt. Aber meine Verlängerungsspule war zu dem damaligen Zeitpunkt noch viel zu klein, die Induktivität war viel zu gering und ich habe es also irgendwo weit drüber erst zur Resonanz gebracht und noch weit weg. Also es ist mir leider noch nicht gelungen, mit dieser Antenne sozusagen einmal was abzustrahlen. Hat auf jeden Fall, wie gesagt, sehr viel Aufregung im Kleingarten verursacht. das Lustigste. Ja, ich wurde gefragt, warum wir die Wäsche so weit oben aufhängen wollen. Ja. Naja, werden wir schauen. Vielleicht wird es ja doch irgendwann einmal was. Und bitte? Ja. Ja, die Sender kann man relativ einfach aufbauen. Ich habe es zuerst einmal versucht mit einem Generator und wollte das dann linear verstärken. Kann man eigentlich vergessen, ist viel zu viel Aufwand, ist gar nicht notwendig. Man nimmt einfach ein Schaltnetzteil oder die Teile aus einem Schaltnetzteil und baut das so auf wie ein Schaltnetzteil. Das heißt, man hat zwei starke Feds, die im Push-Pull-Betrieb einfach primär die Energie hineinbuttern und auf der anderen Seite zapfe ich das dann von der dementsprechenden Windung ab und gehe auf die Antenne, Vorher sollte man natürlich noch einen Low-Pass-Filter einfügen, sonst hat man irgendwie Schwierigkeiten dann mit der Flugsicherung oder so. Man kann relativ leicht im Bereich von 100, also 100 Watt ist mir schon mit meinem linearen Verstärker gelungen. Wenn man in die digitale Domäne geht und das wirklich als Schaltnetzteil ausfällt, dann 1000 Watt überhaupt kein Thema. Also das ist kein, man braucht es aber auch, weil mit den schwachen Wirkungsgrad dieser Antennen, sehr kurzen Antennen, mit den ganzen Verlusten im Erdsystem und Anpassung, braucht man schon ein bisschen einen Schub, damit da auf der anderen Seite noch was rauskommt. Man braucht auch große und gute Ringkerne, da habe ich glaube einen ganzen Sack für Ringkerne verheizt bei meinem Analog-Design oder bei meinem ersten Linear-Design, weil einfach die Ringkerne überhitzt sind in kürzester Zeit und sie dann in Rauch aufgelöst haben. Aber ich habe dann eine schöne Lösung gefunden, ich verwende keine Ringkerne mehr, sondern einfach Luftspulen, die auf ein Rohr gewickelt sind, funktioniert bestens, kann ich nur weiterempfehlen. Man braucht eine sehr hohe Auflösung bei der Frequenzaufbereitung. Man muss natürlich jetzt am Empfangsfenster, das ganze Band ist 2,3 kHz, glaube ich, breit, und wenn man da jetzt da drinnen ein Subband, das für den europäischen Weitverkehr zum Beispiel gedacht ist, treffen will, das eben nur ein paar Hertz breit ist, muss man eine gute Auflösung haben, dass man auch dort in diesem Bereich überhaupt den Sender abstimmen kann. Also mit so DDS-Systemen kann man da sehr gut das Ding betreiben. Und man braucht auch wieder mal Geduld, weil so eine Aussendung, oder im Prinzip ist es CW, aber es ist QRSS und das zweite S steht eben für Super Slow. Ein Strich dauert dann halt einfach 3 Minuten und ein Punkt 1 Minute. Und das heißt, man hat dann in der Software, die halt dieses Rufzeichen abspielt und halt auf der anderen Seite sehe ich dann jetzt auf einem Spektrogramm Dezibelzeichen dann dargestellt. Da gibt es verschiedene Geschwindigkeitsklassen, man kann es ein bisschen schneller machen. Was sich aber bewährt hat und was sehr viele Funkamateure dann gemacht haben, ist, dass sie auf Dualfrequenz-CW umgestellt haben. Das heißt, Punkte und Striche sind immer gleich lang, es ist nur die Frequenzlage aussagekräftig, ob es ein Punkt oder ein Strich ist. Das heißt, das verkürzt einfach oder steigert halt die Effizienz von diesem Morsecode. Und das ist auch relativ schön zu lesen. Man hat halt hier dann zum Beispiel 0,1 Hertz Frequenzschiff, das muss man dann einfach in der Software darstellen. Ich
muss jetzt was fragen.
Ja.
Jetzt ist das so slow CW, nicht?
Ja.
Aber das ist ja auf einer höheren Frequenz, 135 kHz.
Ja.
Ja, aber SAQ sind jetzt auf 10 kHz oder 17 kHz.
Genau, ja.
Das hat aber ein normales CW.
Ja. Der hat auch ein bisschen mehr Schub, der SAQ. Um das geht es eigentlich. Der hat wenn man sich die Antennenanlage anschaut, die haben ja da
2,5 Kilometer Länge, ja.
Genau. Und wir in dem schaut man, dass man eben, sehr empfindlich ist auf der Empfängerseite, dass ihr mit 100 Milliwatt auch was Entfernung zusammenbringt. Also mit 100 Milliwatt bis nach Nürnberg oder so, das ist normalerweise kein Thema, das schafft man schon, wenn man jetzt in Resonanz ist mit der Antenne. Und SAQ hat ja doch ein bisschen mehr Leistung und größere Antennen.
100 Kilowatt und 2,5 Kilometer, ja. Länge.
Genau.
Und dann sind auch 4 oder 6 Dachdichte.
Genau. Also das ist das schöne Sendeanlage. Ja. So. Dann kurzer Bericht von den Sendeversuchen. Wie gesagt, mein OE3 DMB im November 2011 am TÜV-Gelände im 23. Bezirk haben wir die ganze Umwelt verseuchtet mit unserem 136 kHz Signal. Der Messsender, er hat natürlich dort im EMV-Laber alle Möglichkeiten, jede Leistung zu erzeugen, jede Anpassung herzustellen und so weiter, da ist er sehr gut ausgerüstet. Da durften wir Gott sei Dank verwenden, diese ganzen Instrumente. Wir haben damals mit 100 Watt Sendeleistung gearbeitet und sind, glaube ich, bis Nürnberg recht deutlich sichtbar auf so einem Spektrum gekommen. Das Ganze ist noch dokumentiert in einem Board, das ich betrieben habe. Im Moment ist es ein bisschen durcheinander, weil die ganzen Images, die da drinnen waren, die waren auf der Dropbox-Seite und die haben das ins Public Service jetzt vor kurzem eingestellt und jetzt sind meine ganzen Images weg. Muss ich noch irgendwie wiederherstellen. Dann kann man dort im Prinzip diese ganze Story nachlesen, mit sehr gut dokumentiert, was wir da alles für Probleme hatten. Also die Spule war damals einfach, die Anpassspule war im Prinzip aus vom Obi-Markt eine Y1,5E Drahtspule, so wie man es kauft, in Anfang und Ende gesucht, und das war unsere Verlängerungsspule. Es war jetzt sehr ineffizient, aber schnell gegangen. Beim zweiten Versuch haben wir also die Güte von dieser Spule schon wesentlich besser hingebracht. Wir haben auch diesen Anpass-Trafo hier realisiert und sind dann wirklich wesentlich besser. Also wir haben ihn da DMB-Trafo genannt, nach dem Erfinder UI3-DMB. Wesentlich bessere Ergebnisse, wir sind wesentlich deutlicher sichtbar gewesen auf den Spektrogrammen und haben mit, glaube ich, was war das Niedrigste, also sogar unter 100 Watt, also weit unter 100 Watt, konnten wir noch sehr gute Entfernungen überbrücken. Dann komme ich jetzt noch, das ist ganz neu, weil das eben so aktuell ist, oder ein aktuelles Ereignis stattgefunden hat, was ich auch schon längere Zeit betreibe, ist ein SID-Empfänger, Sudden Ionospheric Disturbance Anlage, die also in der Lage ist, den Signalverlauf eines bekannten Senders über den Tag aufzuzeichnen.
Die Feldstärke,
ja genau. Das ist zum Beispiel das Signal von einem Sender, der auf 23,4 kHz arbeitet, der ist in Rauderm-Feen in Ostfriesland. Zu Hause ist ein Marinefunksender und wenn man das da eh aufgeschrieben hat, etliche Kilowatt, ich glaube 800 Kilowatt Sendeleistung, sendet im Prinzip rund um die Uhr, hat riesige Masten, 8 Sendemasten, die jeweils mit einem 100 Kilowatt Sender betrieben werden. Sie haben in der Früh eine Art Brotzeit, da schalten sie nicht mehr ab, ich weiß nicht, was da genau machen, aber da ist jedes Mal, es ist UTC, also kurz vor 8 Uhr UTC wird für eine halbe Stunde oder so wird das, oder für eine Stunde wird das, der Sender abgedreht, servisiert, keine Ahnung. Ja. Hier sieht man jetzt die Nachtphase, da ist das Signal relativ rau, es gibt sehr viele Schwankungen. Das ist die Phase, wo die Sonne aufgeht, da gibt es immer einen Einbruch. Es hängt immer davon ab, wo ist der Sender, wie schaut die Zone dazwischen aus, die von der Sonne beleuchtet wird. Wenn ich also sowas machen will, muss man einen Sender suchen, der sehr weit weg von mir ist, damit ich möglichst viel von diesem Effekt feststellen kann. Wenn der sehr nah ist, sieht man an dieser Schwankung oder an diesem Signal überhaupt keine Schwankungen. Und dieser DHO 38 kommt sehr gut an im Kleingarten und mit seiner kleinen Antenne und da wird das im Prinzip aufgezeichnet. Der Empfänger selbst, ich hoffe, ich habe das am nächsten Foto, am nächsten Dings, also es zeichnet die Amplitude über den Tag auf. Genau, das ist der Empfänger, den ich über eBay erstanden habe, das ist im Prinzip ein selektives Nanovoltmeter. Das heißt, das ist ein analoges Filter, das ich sehr flexibel hier einstellen kann auf die Frequenz und auch auf die Bandbreite. Dann gehe ich ganz einfach von meiner Empfangsantenne hier, da habe ich sie aufgezeichnet, das ist eine aktive Antenne mit Fernspeisung. Das Ganze geht jetzt hier in dieser Buchse rein, da kann ich dann noch die Empfindlichkeit einstellen, hier gibt es einen Abschwächer. Ich stelle die 23,4 kHz ein und hier habe ich dann einen Ausgang, wo ich einen Schreiber anhängen kann. In dem Fall ist es ein kleines ARM-Linux-Board mit einem Analog-Digital-Konverter und das zeichnet das Ding auf und schickt diese Daten dann zu meinem Webserver und man kann sie dann im Prinzip live immer die aktuellen Bilder herunterladen. Das sind ca. 500 Kilometer, dieses Rauderfeen nach Wien und je nachdem, wie halt die Sonne diesen Bereich hier bestrahlt, wenn ich jetzt nochmal kurz zurückgehe, sieht man eben hier diesen Tagesverlauf. Das ist typisch abhängig vom Sonnenstand. Wenn es da gibt oder gab es irgendeine kleine Störung, wenn das Signal sehr ungestört, also ohne irgendwelche elektrischen Störungen aus der Nachbarschaft ankommt, dann ist es wirklich eine schöne Linie, die kann jetzt konvex oder konkav sein. Das hängt wieder davon ab, wie die Ausbreitungsstrecke jetzt von der Sonne halt bestrahlt wird. Da gibt es auch einen ganzen Haufen Stationen, die rund um die Uhr im Web verfügbar sind, da kann man sich das auch immer anschauen. Und wozu dient das Ganze jetzt? Warum schaut man sich jetzt so einen Verlauf an? Das ist einerseits interessant, wenn man das übers Jahr beobachtet, wie sich das verändert. Manchmal gibt es sehr hohe Signalpegel, also im Moment sind die Signalpegel sehr niedrig, also auf der Skala von 0 bis 10, jetzt sind wir jetzt irgendwo bei 2 in der Nacht. Ich musste schon einmal umstellen, weil früher war ich bei 5 und irgendwann einmal waren es plötzlich 10 Signalstufen. Und jetzt mittlerweile ist er wieder auf 200. Entweder ist das Geld ausgegangen und hast dann diese 800 Kilowatt, nur mehr 200 Kilowatt oder sonst irgendwas gemacht. Ich weiß es nicht. Momentan ist das Signal sehr niedrig und ich kenne die Zusammenhänge noch nicht. Ich zeichne das jetzt 1,5 Jahre lang auf circa. Kann man vergleichen, einen schönen Film machen, da sieht man, wie sich vor allem diese Zone hier verändert. Sehr klar, weil die Sonne dann im Winter halt später aufgeht, dann ist der Bereich kürzer und im Winter kürzer ist der Bereich und im Sommer wird es halt dann umso länger. Kann man wunderschön beobachten.
Also das ist doch weit als 500 Kilometer.
Nein, das ist nicht so weit auch, oder?
Echt?
Ja, ich habe das nur mal nachgemessen. Ja.
Ja. Was ist der kurzzeitige Eindruck da für eine Stunde von?
Also 10 oder?
Nein, dieser kann nicht abgedreht sein, weil sonst wäre gar nichts mehr.
Nein, das ist im Prinzip das Grundrauschen. Ja. Das ist dann das Grundrauschen. Hier wird er wirklich ausgeschaltet für Servicezwecke, was auch immer. Ja.
Was ist eigentlich der höchste nach dem Sonnenaufgang?
Das ist auch eine gute Frage. Das verändert sich je nach Jahreszeit. Manchmal ist es der Höcke ist der wandert. Also wir könnten dann noch auf die Page schauen, wo die ganzen Plots abgespeichert habe. Dann kann man mal schauen, wie das jahreszeitlich zusammenhängt. Ich habe es jetzt einfach nur mal laufen lassen. Mein Interesse war hauptsächlich, ob man in diesem Bereich, weil hier kann man schwer irgendwelche Aussagen treffen, in der Nacht ist das Signal immer sehr unruhig. Ich wollte einfach tagsüber wissen, gibt es irgendwelche Einflüsse von der Sonne getriggert, das heißt irgendein Ausbruch, ein CME, also ein koronale Massenauswurf von der Sonne, die zum Beispiel mit Röntgenstrahlen begleitet zur Erde kommen und dann einfach den Ausbreitungsweg massiv beeinflussen. Das heißt, man würde hier in dem Spektrum, so war die Theorie, sehen, wenn es wirklich so ein Ereignis eintritt und die Sonne sozusagen spuckt, ob man das auch auf der Erde dann tatsächlich wahrnehmen kann. So, jetzt sind wir schon auf dieser Seite. Am 2. April, also vor kurzem ist es tatsächlich der Fall gewesen. Ich habe irgendwie über diese spaceweather.com-Seite vernommen, dass die Sonne ganz unüblich eigentlich, weil eigentlich sollte sie fast ruhig sein und die keine Sonnenflecken mehr vorweisen. Aber sie hat da ein bisschen eine Ausnahme gemacht, hat sie gedacht, passend zu dem Vortrag heute spucke ich einfach einmal ein bisschen in Richtung Erde. Und diese Sonnenfleckengruppe hier 2645 hat also hier diese Ausritte hier bewirkt. Das ist wieder das Signal, das gleiche wie vorher. Man sieht, die Signallevel sind relativ niedrig, wieder niedriger geworden. Jetzt sind wir irgendwie schon bei unter 1 oder so. Aber trotzdem sieht man hier die Zusammenhänge. Das ist der X-Ray-Flux, den die NOAA aufzeichnet. Das heißt, von einem Satelliten draußen wird das rund um die Uhr überwacht und liefert diese Daten. Und hier, den 8 Uhr habe ich leider nicht mehr drauf, 8 Uhr UTC, das war auch so ein hoher Spitz wie der hier, aber hier sieht man sehr schön den Zusammenhang. Hier war dieser Ausbruch und um die gleiche Uhrzeit, UTC ist bei meinen, 8 Minuten später, wenn ich es genau nehme, ist bei meiner Empfangsanlage dieser Spitz aufgetreten, das heißt, man sieht, die Sonne hat diesen Effekt bewirkt und ich konnte es dann tatsächlich nachweisen, dass das eine Auswirkung auf die Ausbreitung hat. Aber diesen 2. April habe ich dann noch nachgelesen, da müssen tagsüber 3-4 komplette Radio-Outages gewesen sein, weil die Sonne an diesem Tag extrem aktiv war und wirklich, glaube ich, 4 oder 5 solche Bursts produziert hat und wirklich zu einer kompletten Auslöschung der Kurzwellenkommunikation geführt hat. Hier auf der Langwelle ist genau der umgekehrte Effekt, das heißt, das wird angehoben, auf der Kurzwelle hat es zu Auslöschungen geführt.
Wir hatten das gemessen, diese X-Ray Burst.
Das ist von einem US-Satelliten. Das kann man wieder auf der spaceweather.com-Seite, gibt es einen Link.
Kann und das geht jetzt fast gleichzeitig?
Ja. Ja, 8 Minuten circa. Ich weiß nicht, ob man das da abschätzen das kann.
Der Abstand zum Satelliten sind nur so 300,
400 Kilometer. Also, ich weiß nicht, auf was die Zeit jetzt hier bezogen ist, ob es jetzt auf den Entstehungsort oder auf dem Satelliten.
Wir werden auf die Sonnenzeit gehen, genau. Wenn es die 8 Minuten Verzögerung wird, werden die Sonnenzeit gemessen. Das heißt, auf der Skala ist die Sonnenzeit.
Okay.
Das heißt, vor 8 Minuten in der Vergangenheit, in der Zukunft. Mhm.
Die Auswirkung ist auf jeden Fall sehr schön sichtbar. Man sieht also hier das zu einer extremen, kurzzeitig zu einem Anstieg geführt hat und hier aber dann auch noch eine gewisse Zeit gebraucht hat, bis sie dann die Elektronen wahrscheinlich verflüchtigt haben wieder und das Ganze über normalen Pegel zurückgekehrt ist.
Aber solche M4R sind ja nicht so selten. Also gibt es da immer einen Ausfall des Films?
Das kommt immer darauf an, ob diese Ereignis zur Erde gerichtet ist. Ja, das kann natürlich ein bisschen daneben gehen. Und hier war es halt zufällig so, dass es wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt, weil wenn es später oder früher gewesen wäre, den 8 Uhr sieht man, der ist ein bisschen verdeckt, der ist nicht so deutlich sichtbar. Wenn es hier passiert, kann ich mit meiner Anlage das gar nicht nachweisen. Das ist halt immer Glückssache auch. Und das hat wirklich super am 2. April zusammengepasst. Und habe ich jetzt noch schnell in meine Präsentation einbauen müssen. Ich komme jetzt schon zum Ende meines Vortrags. Hier noch ein paar Link-Informationen. Wie gesagt, wer da weiter eintauchen will, süchtig werden will, dann besser nicht dorthin gehen. VLFWT, breites Spektrum an Informationen, sämtlicher Möglichkeiten, also von Empfangsversuchen, von den russischen Navigationssignalen über die ganze Sonnenthematik und so weiter, Erdbeben, Vorhersage oder Korrelation mit Spherix und so weiter, wird dort alles behandelt. Ich möchte auch versuchen, dass ich vielleicht mit meinem Bauprojekt dort auch auf dieser Homepage schon mal Niederschlag finde, wenn wir schauen, ob der Renato da Antwort gibt. Techlib.com, das ist eine sehr interessante Technikseite, wenn man da so Schaltungsideen haben will. Der Herr Wenzel ist ja Vollblut-Elektroniker, muss man sagen. Spaceweather.com ist eine ganz gute Seite, um das aktuelle Geschehen immer ein bisschen im Auge zu behalten, was die Sonne angeht. Man kann auch dort über weiterführende Links zu diesem KP-Index kommen, der für die Funkamateure interessant ist. Man kann aber genauso gut zu diesem X-Ray-Flux kommen, der von GOES bereitgestellt wird. Gibt es 100.000 Links bis hin zu irgendwelchen Ausflügen, um die Nordlichter besser sehen zu können. Und was ich auch noch erwähnen möchte, ist eben dieses Buch. Das ist auch wirklich mit einem Suchtfaktor behaftet. Das ist Radio Nature, von meinem lieben Freund hier bekommen. Ist von Renato Romero und ist wirklich eine tolle Literatur, um da wirklich einzutauchen. Das geht wirklich von A bis Z, da fehlt kein Thema, da geht es wirklich noch viel weiter als das, was ich da heute darstellen konnte. Ja, herzlichen Dank. Für weitere Fragen stehe ich gerne noch zur Verfügung. Hörbeispiele haben wir gesagt, wollen wir auch noch hören.